HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so sagen wir es ja sprichwörtlich. Und tatsächlich, gerade früh morgens können wir das merken, der Start in den Tag, der läuft ja bei den meisten immer gleich ab. Gut, am Sonntag, da läuft's mal anders, da kann man ausschlafen, da ist Zeit. Aber auch der Sonntagmorgen hat dann oft seine ganz eigenen Rituale. Denn die helfen uns beim Übergang von der Nacht zum Tag. Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Aber kann man sich eigentlich an alles gewöhnen? Zum Beispiel jetzt an die Nachrichten und Bilder vom Krieg, an die sich viele nicht gewöhnen wollen? Und was ist, wenn alte Gewohnheiten irgendwann zu eng werden oder gar zum Zwang? Wie können wir Gewohnheiten ändern, wieder loswerden? Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Schön, dass Sie Himmel und Erde hören. Das ist auf jeden Fall eine gute Gewohnheit. Doch zunächst beschäftigt uns die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche im Krieg gegen die Ukraine. Schon lange ist der Moskauer Patriarch Kyrill I. ein enger Verbündeter von Staatschef Putin. Und auch jetzt unterstützt er massiv den brutalen und völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, rechtfertigt ihn immer wieder als metaphysischen Kampf gegen das Böse, das in seinen Augen aus dem Westen kommt. Mit einer friedensstiftenden Rolle der Orthodoxie ist in diesem Krieg nicht zu rechnen, schreibt gerade ganz aktuell die Osteuropa-Expertin Regina Elsner in der aktuellen Ausgabe der evangelischen Monatszeitschrift Zeitzeichen. Unser Reporter Christoph Richter hat kürzlich in der Uckermark in Brandenburg ein russisch-orthodoxes Männerkloster besucht. Die Mönche haben Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Sie beten für den Frieden, aber kein Wort über Putin und den Krieg.
Sie will nach Kiew zurück, aber hier ist ruhiger,
sagt die 13-jährige Dasha aus Kiew. Übersetzer ist Daniel Irpitz, der Abt des St. Georg-Klosters der russischen orthodoxen Kirche in Götschendorf bei Templin in der brandenburgischen Uckermark. Dasha ist eine von 21 ukrainischen Geflüchteten, die im Kloster der Ostkirche Zuflucht gefunden, ein Dach über dem Kopf bekommen haben. Sie kommen aus Kiew, Charkiw, Winnica und Odessa. Darunter ist auch eine hochschwangere Frau.
Und ich sage 100-mal, dass wir helfen jedem Mensch, wer ist in Not. Das ist wichtig für uns. Bei uns gibt es keine Nationalität, also im Kloster hier, ja. Und uns hilft helfen auch Dorfbewohner. Wir müssen alle unterstützen. Das ist unsere Hauptsache.
Der Abt und seine neun Mönche stammen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Klostervorsteher Daniel Irpitz ist 1995 als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Die Mutter ist Wolgadeutsche, der Vater kommt aus dem damals noch von der Sowjetunion besetzten Lettland. Da im Kloster alle Russisch sprechen, ist die Verständigung kein Problem. Ein Teil der Geflüchteten wohnt in einem Wohnwagen, andere in der Hauskapelle. Die wurde freigeräumt und die Mönche haben dort zwei Doppelstockbetten und ein Feldbett reingestellt. Ein Provisorium, bis die Menschen aus der Ukraine richtige Wohnungen gefunden haben.
Das ist menschlich, das ist christlich und das ist wichtig für uns. Deswegen wir reden nicht über die Politik. Politik ist ein schwieriges Thema und ich bin kein Politiker.
In der Küche sitzen jetzt alle zusammen, wo ansonsten nur die Klosterbrüder miteinander Zeit verbringen. Jetzt hilft man den neuen Mitbewohnern auch bei Behördengängen. Der Kontakt zu den Flüchtlingen ist über Facebook zustande gekommen, erzählt der Abt.
Und die haben mir geschrieben per Messenger, dass können Sie uns helfen? Ich sage, ja, okay, kommen Sie zu uns und wir machen alles, was ist möglich.
Doch wenn es um den Angriffskrieg geht, dann wird es kompliziert. Über Politik will Klostervorsteher Daniel Irpitz nur ungern reden, um die Schutzatmosphäre für die Menschen zu gewährleisten, wie er sagt.
Ja, ist ein schwieriges Thema, weil wir also seit Monat beten mit unseren Geflüchteten für Frieden und nicht nur auf die Ukraine, aber auf der ganzen Welt. Das ist sehr wichtig.
Ist es Krieg oder wie nennen Sie es?
Ist Krieg.
Danach bittet Klostervorsteher Daniel Irpitz erstmal, das Aufnahmegerät auszustellen. Eigentlich wollte er nicht über den Krieg sprechen, sagt er. Das Wort kommt ihm nur schwer über die Lippen. Die russische orthodoxe Kirche sei keine politische Vereinigung, ergänzt er später.
Was kann ich ändern? Ich kann nichts ändern und Sie können sie auch nicht ändern. Als Mönch, ich kann nur beten. Das ist meine Hauptsache. Beten, das wird so schnell wie möglich alles wieder in Ordnung.
Das idyllisch gelegene Kloster am Kölpinsee in der Uckermark gehört zur Berliner Diözese der russischen orthodoxen Kirche, die als eine Eparchie direkt dem Patriarchat von Moskau unterstellt ist. Patriarch von Moskau ist seit 2009 Kyrill I., der als enger Vertrauter Putins gilt. Doch dazu will sich Abt Daniel Irpitz nicht äußern. Eine Anfrage des Deutschlandfunks, was man bei der Diözese von den Hilfsangeboten für ukrainische Geflüchtete der russischen orthodoxen Gemeinde, etwa in Götzendorf oder Potsdam, hält, bleibt unbeantwortet. Für Kirchenhistoriker und Ostkirchenexperten Reinhard Flugaus von der Berliner Humboldt-Universität kommt das nicht überraschend.
Mit jedem Tag, an dem sich an der Haltung des Patriarchen in Moskau, seinem Schweigen bzw. seiner impliziten Rechtfertigung nichts ändert und weitere Menschen sterben müssen, wird die Glaubwürdigkeit weiter beschädigt, die Glaubwürdigkeit der Leitung der russisch-orthodoxen Kirche.
Die russisch-orthodoxen Kirchgemeinden in Deutschland würden aber einen wichtigen Beitrag in der Flüchtlingshilfe leisten, unterstreicht Flugaus. Aber wenn Kleriker dieser Kirche sich zum Krieg, zu aktuellen politischen Themen äußern, so Flugaus weiter, müssten sie mit Konsequenzen rechnen.
Jenen russisch-orthodoxen Klerikern, die wie in der Ukraine Patriarch Kyrill nicht mehr namentlich im Gottesdienst erwähnen, sondern nur noch das Oberhaupt der von Moskau abhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche, Metropolit Onufri. Jene Kleriker hat der Patriarch umgehend als Schismatiker bezeichnet und ihnen Strafen, also disziplinarische Strafen, angedroht. Diese Gefahr ist also klar gegeben.
Dennoch folgen nicht alle der offiziellen Linie. Wegen der Haltung des Patriarchen Kirill I. haben sich in Mittel- und Westeuropa Gemeinden von der Moskauer Kirche abgespalten und losgesagt, so der Berliner Ostkirchenexperte Reinhard Flugaus.
Etwa in Amsterdam, wo sich die dortige russische orthodoxe Gemeinde inzwischen dem ökumenischen Patriarchat unterstellt hat, und auch bei uns in Deutschland am Bodensee, wo der für Lindau und Wangen im Allgäu zuständige russisch-orthodoxe Priester Vadim Karpenko sich am 4. März ebenfalls aus Protest über die Haltung des Patriarchen und der russischen Kirchenleitung dem ökumenischen Patriarchat unterstellt hat.
Seit 2006 gibt es das russisch-orthodoxe Männerkloster in Götzendorf in der Uckermark. Auf dem Gelände, das das Land Brandenburg der Diözese für einen symbolischen Euro überlassen hat, steht neben einem riesigen goldenen Kreuz und einem freistehenden Glockengeläut eine Kirche mit einer neobyzantinischen Zwiebelhaube. Jetzt lagern in der unfertigen uckermärkischen russischen orthodoxen Kirche Hilfsmittel für die ukrainischen Geflüchteten. Und zweimal täglich kommen hier alle zusammen, um zu beten, damit wieder Frieden in der Ukraine einkehrt, sagt noch Abt Daniel Irpitz. Das Wort Krieg vermeidet er weiterhin.
Hauptsache, dass wir leben hier alle in Frieden. In Frieden in unsere Herzen und in Frieden in unsere Kopf, weil anders geht's nicht. Anders geht's nicht.
Kein Wort über Putin und das Wort Krieg wird vermieden. Wie russisch-orthodoxe Mönche in einem Kloster in Brandenburg einerseits ukrainischen Flüchtlingen helfen und doch eine Verurteilung des Krieges vermeiden, das beschrieb uns Christoph Richter. Angesichts der unverhohlenen Unterstützung des russischen Überfalls auf die Ukraine durch das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche mehren sich die Stimmen, die spürbare Sanktionen gegen die russische Kirche verlangen. Die Kirche ist zum Beispiel Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen. Gerade in dieser Woche hat der frühere Chef der anglikanischen Kirche den Ausschluss der russischen Orthodoxie gefordert. Das könnte zum Beispiel die Vollversammlung des ÖAK tun, die im August in Karlsruhe tagen wird. Auch der evangelische Theologe Pavel Czerny aus Tschechien hat kürzlich Sanktionen des Ökumenischen Rates gegen die russisch-orthodoxe Kirche gefordert. Er beobachtet das Verhalten des Moskauer Patriarchats seit langem kritisch. Kilian Kirchgessen hat ihn besucht.
Ein Reihenhaus am Rand von Prag. Die Tür öffnet ein älterer Mann. Pavel Czerny ist Anfang 70. Er trägt Brille und ein verschmitztes Lächeln. Hier wohnt er, der evangelische Pfarrer und bis heute einer der einflussreichsten tschechischen Kirchenfunktionäre. Und hier verfasste er den offenen Brief, der für Furore sorgte. Der Weltkirchenrat solle die russisch-orthodoxe Kirche ausschließen, so seine Forderung. Es tat mir aufrichtig leid, dass ich das schreiben musste. Ich weiß, dass in der orthodoxen Kirche viele aufrichtige Christen und wunderbare Menschen sind. Aber die Kirche selbst wurde stark manipuliert. Mit dem Krieg und der Aggression in der Ukraine zeigte sich das in seiner Nacktheit. Man sieht, dass die Führung der russischen Orthodoxie unter dem Einfluss von Putin steht und sich unterwirft. Pavel Czerny beobachtet das Verhalten der russischen orthodoxen Kirche schon länger und hat genauso lang schon Vorbehalte. Manche sagen, es fing mit Putin an. Nein, das stimmt nicht. Es ging schon 1917 mit der Oktoberrevolution los. Und seitdem geht das so weiter. Die russische Kirche lavierte in politischen Fragen immer herum. Und jetzt zeigt sich, dass Patriarch Kyrill und die ganze engste Führung die aktuellen Geschehnisse unterstützen. Sie erlauben sich sogar von einem Heiligen Krieg zu sprechen, im 21. Jahrhundert. So etwas sagen heute wohl nur noch radikale Islamisten, dass sie einen Dschihad führen. Aber hier unterstützt die russische orthodoxe Kirche den Dschihad gegen den Westen. Pavel Czerny ist ein hochdekorierter Theologe. In Prag lehrt er unter anderem an der Evangelischen Theologischen Fakultät. Und als emeritierter Vorsitzender im Ökumenischen Rat der tschechischen Kirchen hat er sich intensiv mit dem Weltkirchenrat auseinandergesetzt. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren mit der Ökumene. Die Dokumente des Weltkirchenrats habe ich sehr detailliert studiert. In ihnen zeigt sich die Zeit des Kalten Kriegs. Darin lässt sich ablesen, wie man der russischen orthodoxen Kirche immer wieder nachgegeben hat, wie man Rücksichten nimmt, nachgibt und wieder nachgibt. Die haben den Einfluss vom KGB da reingebracht. Es gab zum Beispiel einseitige Erklärungen, immer gegen die Raketen von den Amerikanern, aber nie war die Rede von den sowjetischen Raketen. Das ging immer weiter und jetzt zeigt sich, wohin das führt. Es ist eine Erfahrung, die Pavel Czerny geprägt hat, so wie zahlreiche Christen in der kommunistischen Diktatur. Sie haben einen anderen Blick auf Russland als viele Menschen in den westlichen Ländern, spätestens seit der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968. In der aktuellen Situation gelte, dass nach dem Krieg auch in der Ökumene alles anders sein werde als zuvor.
Der evangelische Theologe Pavel Czerny aus Prag kritisiert offen die Position des Moskauer Patriarchats zum Krieg in der Ukraine und fordert kirchliche Sanktionen. Kilian Kirchgessner berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Das war doch schon immer so. Oder auch, das haben wir noch nie so gemacht. Zwei Sätze, die das deutlich machen. Der Mensch ist sprichwörtlich ein Gewohnheitstier. Bei unzähligen Kleinigkeiten des Alltags haben wir uns angewöhnt, sie immer gleich zu machen. Zum Beispiel, wo lege ich den Haustürschlüssel hin, wenn ich nach Hause komme? Immer an den gleichen Ort, weil ich dann nicht lange suchen muss, wenn es wieder losgeht? Wie wichtig solche Gewohnheiten für uns sind, das wird dann oft erst deutlich, wenn mal was durcheinander gerät. Oder eben, wenn wir irgendwie aufgefordert werden, die Dinge doch mal ganz anders zu machen. Das haben wir doch nie so gemacht, kommt uns dann in den Sinn. Warum wir Gewohnheiten brauchen und was wir tun können, wenn wir uns irgendwelche Routinen wieder abgewöhnen wollen, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Dr. Eva-Lotta Brakemeier ist an der Uni Greifswald Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie. Petra Diebold hat mit ihr über den Sinn und die Bedeutung von Gewohnheiten gesprochen.
Frau Brakemeier, ist der Mensch aus Ihrer Sicht als Psychologin und Verhaltenstherapeutin tatsächlich ein Gewohnheitstier?
Ja, das kann und muss man so sagen. Unser Gehirn liebt Routinen, also Gewohnheiten.
Und warum? Welchen Sinn hat das? Wie helfen uns diese Gewohnheiten?
Das ist durchaus sinnvoll, denn über Routinen sparen wir sozusagen Energie. Also unsere Gewohnheiten, in der Fachsprache nennen wir die auch Habits, lassen uns nicht lange über alltägliche Tätigkeiten nachdenken. Also wenn Sie mal überlegen, wenn Sie morgens aufstehen, dann kochen Sie Tee oder Kaffee, duschen, putzen Ihre Zähne und verwenden dabei nicht groß Gedanken drauf. Und das ist auch sehr praktisch, denn wir können dann A und B tun und können gleichzeitig über C nachdenken. Das nennen wir auch sozusagen das Schalten in den Autopiloten. Also diese Gewöhnungsprozesse oder eben die Habits, die sind tatsächlich auch sehr tief und in älteren Hirnstrukturen verankert. Und wenn wir sie uns nicht bewusst machen, dann funktionieren die auch wirklich sehr, sehr gut im Autopilotmodus.
Sie haben gerade einen wichtigen Begriff genannt, Frau Brackemeier, nämlich das unbewusste Ablaufen solcher Gewöhnungsprozesse.
Genau, also ganz vieles, das ist eben in diesen älteren Hirnstrukturen verankert und läuft dann unbewusst ab. Und erst, wenn sich irgendwas verändert, dann merken wir plötzlich, dass wir da wieder neue, also dass wir was neu lernen müssen, dass wir was umlernen müssen.
Gibt es denn auch Dinge, an die wir uns nicht gewöhnen können? Also ich denke da jetzt gerade an die Bilder vom Krieg. Da denkt man ja, kann ich mich nicht dran gewöhnen, aber irgendwie merkt man doch, dass es da so eine Art Gewöhnungsprozess gibt, oder?
Ja, also auch das ist so ein psychologischer Mechanismus, den nennen wir auch Habituation. Und das kennen wir auch schon von einfachen Modellen am Tier. Also ganz klassisch sind da so Frühversuche mit Meeresschnecken. Wenn diese immer wieder den gleichen Reiz bekommen, dann bleibt ein bestimmter Schutzreflex irgendwann aus, weil sich dann die Nervenzellschaltkreise verändern. Und bei uns Menschen ist das schon komplexer, dieser Prozess, aber auch bei uns können wir diese Habituation beobachten. Und wenn wir jetzt an die Bilder von dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine denken, dann erregen die zunächst einmal massiv ja unsere Aufmerksamkeit, vor allem auch, weil sie für uns auch eine potenzielle Bedrohung bedeuten. Und unser Gehirn schenkt ja so hocherregenden und unangenehmen Dingen besonders viel Aufmerksamkeit und merkt sich diese auch besser. Und dann ist es aber so, wenn das jetzt anhaltend passiert, also jetzt der Krieg dauert jetzt ja auch schon mehrere Wochen an, oder Vergleich wäre auch die Corona-Pandemie, also 2 Jahre. Genau, dann sind wir quasi so chronischem Stress ausgesetzt und dann verändern sich auch diese Einflüsse. Und daher können wir auch tatsächlich sowas wie, also in Anführungsstrichen, auch abstumpfen. Und dann merken wir uns Dinge auch plötzlich schlechter.
Energiesparen im Automodus. Petra Diebold sprach mit der Greifswalder Psychologin Eva Lotta Brackemeier über die Bedeutung von Gewohnheiten. Wie wir aus schlechten Gewohnheiten wieder rauskommen, dazu später mehr. Meist sind wir uns ja gar nicht bewusst, wie viele Dinge bei uns so am Tag ganz gewohnheitsmäßig ablaufen. Morgens nach dem Aufwachen zum Beispiel. Haben Sie mal darüber nachgedacht, warum Sie bestimmte Dinge immer wieder tun?
Ja, einen Kaffee und eine Dusche. Einfach mal eine Minute unter warmem Wasser stehen und genießen und abschalten und nichts hören sonst.
Was denken Sie, was haben Alltagsrituale wie solche für eine Bedeutung?
Ja, ein Ritual hat immer was mit Gewohnheit und Sicherheit zu tun. Man fühlt sich zu Hause geborgen, wie immer. Ja, es gibt ein Stück Sicherheit.
Ein richtiges Ritual habe ich, glaube ich, nicht. Halt morgens aufstehen, Haare waschen meistens, weil ohne Haare waschen geht's halt nicht. Man fühlt sich halt nicht so fertig für den Tag, sage ich mal. Auch wenn die Haare vielleicht gar nicht so verzottelt sind, aber es ist trotzdem irgendwie was Erfrischendes. So.
Auf jeden Fall morgens aufstehen, Kaffee trinken, Zeitung lesen. Absolutes Ritual.
Was ist denn das Schöne Ihrer Meinung nach an Alltagsritualen?
Also für mich selber gibt es Struktur. Und Alltagsrituale können sich ja auf das ganze Jahr beziehen. Und was jetzt so die regelmäßigen Arbeiten betrifft, man weiß immer, genau dann mache ich das und ich muss nicht ständig an irgendwas denken, weil es kommt ja doch dran. Also von daher finde ich, dass es gibt Freiheit.
Ich gehe jeden Tag eigentlich tatsächlich nochmal so 10, 15 Minuten nach der Arbeit draußen spazieren. Das ist mein einziges Ritual, um nach der Arbeit so ein bisschen abzuschalten. Aber es ist auch ganz angenehm manchmal.
Und was haben Alltagsrituale auch für eine Bedeutung? Was können die leisten?
Dass man gewisse Abläufe halt jeden Tag macht, so ein, ja, wie sagt man da so schön, täglich grüßt das Murmeltier, ne? Das ist immer irgendwie das Gleiche.
Alltagsrituale, die kleinen Gewohnheiten, die unser Leben durchziehen und es an vielen Stellen einfacher und sicherer machen. Aber das Leben läuft ja nicht nur im Automodus und soll es auch gar nicht. Und darum ist es ab und zu gut, mal die gewohnten Routinen zu durchbrechen, eine Zeit lang auf Gewohntes zu verzichten. Für viele ist die Fastenzeit eine gute Gelegenheit, einmal Gewohnheiten aufzubrechen, zu verändern und zu erleben, was sich dadurch im Leben ändert. Heute beginnt die letzte Fastenwoche vor Ostern. HR-Inforeporterin Anna Vogel hat bei einigen Fastenden schon mal nach einer Art Zwischenbilanz gefragt.
Schokolade, Pralinen und Gummibärchen. Die Regale in einem Supermarkt in Fürth im Odenwald sind prall gefüllt. Und gerade schiebt eine Frau ihren Einkaufswagen an einem Stapel Schokoladen-Osterhasen vorbei. Aber die Hasen rührt sie nicht an, denn sie fastet gerade.
Wir haben gefastet in dem Sinne, dass wir Süßigkeiten weggelassen haben. Gut, ich persönlich bin jetzt nicht so der süße Typ, aber es ist uns nicht schwer gefallen. Weil wir die Zeit einfach sagen, gut, okay, es ist die Fastenzeit.
Trotzdem freut sie sich schon jetzt wieder auf das erste Stück Torte, erzählt die Kundin. Aber der Verzicht hat sich gelohnt, findet sie, wie auch schon die Jahre davor in der Fastenzeit.
Es gibt einem seltsamerweise das Gefühl, man hat was Gutes getan. Und die andere Seite, man merkt auch, dass man gewisse Dinge gar nicht so braucht.
In der Fastenzeit setzt sie sich mehr mit Lebensmitteln auseinander, erzählt eine andere Frau. Ihr Ziel war es, auf Fleisch und Zucker zu verzichten. Ihre vorläufige Bilanz?
Ich habe auch mal 100 Gramm Wurst geholt, aber ganz bescheiden. Also wenig Fleisch, wenig Süßes.
Sie fühlt sich gut damit und gesünder.
Mir war früher nicht so bewusst, dass das mit dem Zucker auch tatsächlich eine gesundheitliche Gefahrenquelle ist, ja. Und ich werde auch dann dabei bleiben, also mich da zu kontrollieren.
Wenige Meter weiter erzählt ein Mann, dass er regelmäßig fastet. Unter anderem auch aus gesundheitlichen Gründen verzichtet er dann auf Alkohol. Was ihm dabei auffällt?
So Mechanismen, ja, was ich, man setzt sich abends hin, isst eine Pizza, trinkt man ein Glas Rotwein dazu automatisch. Ja. Und das macht man natürlich nicht, aber eigentlich ist es mehr die Gewohnheit, als dass man das Produkt jetzt wirklich vermissen würde. Ja.
Eine Frau neben ihm ergänzt.
Wenn man mal das erste Mal dann an Ostern mal ein Bier trinkt, das haut einem doch dann relativ schnell um. Oder ich habe auch schon Süßigkeiten nicht gegessen die ganze Zeit. Und dann war es ein schönes Gefühl, mal wieder dann an Ostern was Süßes zu essen.
Ja, das Schöne ist, wenn man dann nach der Fastenzeit auch ganz neu und vielleicht etwas bewusster zu alten Gewohnheiten zurückkehren kann. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Um Gewohnheiten dreht sich das Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und wir haben es ja schon gehört, Gewohnheiten haben im Alltag durchaus ihren Sinn. Sie sind eine Art seelischer Energiesparmodus. Wenn wir bestimmte Dinge automatisiert tun, haben wir Ressourcen frei auch für anderes. Gerade die Alltagsgewohnheiten geben Ruhe und Sicherheit. Aber es gibt auch Gewohnheiten, die mir vielleicht bei näherem Betrachten nicht mehr gefallen. Gewohnheiten, die ich ändern will. Und wie wir Gewohnheiten ändern können, darüber hat Petra Diebold mit Eva-Lotta Brakemeier gesprochen. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald.
Kann es denn passieren, dass Gewohnheiten eben nicht nur gut sind für mein Leben, sondern dass sie eher einengen oder sogar zum Zwang werden können?
Genau, das kann passieren, also dass manche Gewohnheiten wirklich nicht hilfreich sind und uns einengen. Gerade dann, wenn sich Lebensumstände ändern, dann können alte Gewohnheiten natürlich auch hinderlich sein. Und dann ist es wichtig, dass wir uns selbst hinterfragen und uns auch in der sogenannten Flexibilität dann üben. Und in der Regel merken wir doch auch recht schnell, wenn uns bestimmte Dinge nicht mehr gut tun. Also da ist auch hilfreich, so auf die innere Stimme zu hören. Fühlt sich das, was ich gerade mache, noch richtig an? Und vor allem vielleicht auch, ist das vernünftig, was ich mache? Und dann kommt die Achtsamkeit ins Spiel. Also, dass wir versuchen, achtsam zu sein für den Autopilotenmodus und uns zu hinterfragen, eben ob das, was wir so routinemäßig dann machen, ob das noch hilfreich ist oder auch hinderlich.
Frau Brakemeier, es ist ja sehr schwer, Gewohnheiten zu verändern. Machen Sie uns doch mal Mut. Wie können wir es angehen?
Das kann ich sehr gerne, weil wir haben das tatsächlich in der Verhaltenstherapie auch sehr wirksame Strategien. Und wir können uns das jetzt ja mal an dem Beispiel vom Zigarettenrauchen verdeutlichen. Also wenn jemand den Entschluss jetzt trifft, ich möchte nicht mehr rauchen, dann ist es wichtig, dass derjenige sich auf die positiven langfristigen Folgen fokussiert. Also was wäre denn das Ziel, also beispielsweise, dass er fitter wird, dass er dann auch tatsächlich merkt, dass die Blutwerte sich verbessern, dass er eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hat, an zum Beispiel Lungenkrebs zu erkranken und so weiter. Und das ist wichtig, denn kurzfristig brauchen wir ja da diese positiven Aussichten, denn wir müssen zunächst ja verzichten auf ganz viel, was uns schon auch kurzfristig was Positives bringt. Also beispielsweise, wenn wir morgens die erste Zigarette immer verknüpfen mit einem Kaffee, dann ist das auch wie so eine Konditionierung und dann verlangt richtig der Körper auch nach dieser Zigarette. Und daher ist es dann wichtig, dass wir da zum Beispiel diese Rituale dann unterbrechen und vielleicht den Kaffee erstmal an einem anderen Ort einnehmen, um da aus diesem Autopiloten-Mechanismus dann auch rauszukommen. Also ganz wichtig, sich da wirklich die langfristig positiven Folgen vor Augen zu halten und bei den kurzfristigen angewohnten Habits dann tatsächlich reinzugehen und da dann Dinge richtig zu verändern.
Raus aus dem Autopiloten, ein erster Schritt, um alte Gewohnheiten zu verändern. Petra Diebold hat darüber mit Eva Lotta Brakemeier gesprochen. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie in Greifswald. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.